Starting Grid, die Formel 1 Show mit Kevin Scheuren und Ole Waschkau wird dir präsentiert von motorsporttotal.com und formel1.de. Keep racing auf meinsportpodcast.de.
Die kleine Extraportion Starting Grid. Wir haben es gerade gesagt, wenn ihr jetzt noch dranbleibt, dann seid ihr echte Hardcore-Fans von Starting Grid, echte Hardcore-Motorsport-Fans, denn wir machen nochmal so ein bisschen eine kleine Exkursion. Das ist so unsere neue Rubrik hier, die Starting Grid-Exkursion. Ich bin Kevin Scheuren und freue mich jetzt über die Formel 2, Formel E, Indy 500 und Coca-Cola 600 im NASCAR sprechen zu können. Das ganze Motorsport-Wochenende, was wir euch ja letzte Woche näher gebracht haben, diese Woche rund gemacht, und das mache ich nicht alleine. Ich freue mich sehr für die Formel 2 von Motorsport Network Germany, motorsporttotal.com, formel1.de, de.motorsport.com. Norman Fischer wieder da zu haben. Hallo Norman.
Grüß dich, Kevin.
Und für die Formel E, fürs Indy 500 und fürs NASCAR Coca-Cola 600, ebenfalls vom Motorsport Network Germany, aber auch NASCAR-Kommentator bei Motorvision TV, André Wiegold. Hallo André.
Ja, hallo zusammen.
Wir beginnen mit der Formel 2, denn wenn wir mal ehrlich sind, so das war ja quasi auch diese Reihenfolge, die dann am Ende so ein bisschen eingehalten worden ist. Ja, ich weiß, Qualifikation in die 500 und so, aber wir bleiben jetzt beim Wochenende, und da muss man sagen, Norman, diese beiden Formel 2 Rennen, die konnte man sich richtig gut ansehen.
Ja, ich finde, Formel 2 kann man sich sowieso immer gut ansehen, und gerade Monaco ist immer offen für ein Spektakel, und es hat es auch wirklich geboten. Also ich habe mich sehr unterhalten gefühlt.
Wer hat dich besonders begeistert bei den beiden Rennen?
Begeistert? Es gab jetzt für mich keinen, der herausstochen ist, außer vielleicht der Artem Markelov. Der ist ja wirklich ein Monaco-Spezialist. Und der ist ja bei MP einfach nur eingestiegen für Jordan King, der beim Indy 500 war. Und dafür, dass er jetzt den ersten Einsatz hatte, hat er das wirklich erfrischend gemacht. Aber so kennen wir ihn auch aus den letzten Jahren.
Sehr aggressiv, sehr sehr aktiv auch. Und das hat mir sehr gut gefallen bei ihm. Der hat wirklich gepusht. Und ja, gerade im zweiten Rennen hätte ich ihm noch gegönnt, dass er irgendwie auf Platz 3 fährt, muss ich sagen. Auch da hat man ja immer so ein bisschen, ich fand ja so, ja, dieser Vergleich dann später auch, den ich selber gezogen habe zwischen Artem Markelov und Max Verstappen bei den beiden Rennen, die ja beide immer hart gedrückt haben und es dann versucht haben, und dann ging es bei beiden ja irgendwie schief.
Ja, schief. Würde ich jetzt nicht sagen. Wir haben es halt probiert. Es hat nicht geklappt, aber es ist nicht in die Hose gegangen, kann man sagen. Aber auf jeden Fall sehr unterhaltsam. Ich würde ihn gerne wieder in der Formel 2 sehen.
Glaubst du, der hat Chancen, irgendwo ein Cockpit zu bekommen?
Er hatte ja das Team Russian Time, war ja eigentlich komplett auf ihn aufgebaut. Und jetzt, wo er dann die Serie verlassen hat, ist das Team ja auch verschwunden. Und ja, vom Fahrerischen her würde er vielleicht beim anderen Team unterkommen. Aber ich weiß nicht, ob er das selber überhaupt will. Oder ob er jetzt sagt, okay, war eine lange Zeit und jetzt ist eigentlich genug.
Ist er eigentlich noch mit Renault zusammen irgendwie?
Sie haben jetzt den Sergei Sirotkin dafür ja wieder zurückgeholt. Mhm. Bei Markelov gab es ja ein paar Probleme mit seinem Vater. Mhm. Also ja, ein bisschen, ja, so wirtschaftliche Schwierigkeiten, sage ich es mal. Aber da bin ich jetzt nicht tief genug in dem Thema drin, um da irgendwelche konkreten Aussagen treffen zu können.
Okay, dann schauen wir mal auf das erste Rennen. Und das wurde ja zweigeteilt, muss man sagen, weil ein Schumacher mal wieder in der Raskas geparkt hat. Ja, Mick Schumacher, so ein bisschen den Charles Leclerc gemacht, nur ein bisschen anders. Das war eigentlich schon so ein bisschen diese Szene des Wochenendes, ne? Also es gab ja dann auch viele Wortspiele. Ich habe ja den mein eigenes Wortspiel, den persönlichen Schumacher Park Plus, ja, den habe ich ins Leben gerufen. Das war schon recht ulkig und hat das Rennen aber auch ordentlich durcheinander gewürfelt, Norman, ne?
Das war auf jeden Fall ein sehr gutes Wortspiel von dir, muss ich erstmal sagen.
Danke.
Ja, auf jeden Fall sehr kurios, dass es auf jeden Fall wieder ein Schumacher erwischt hat in der Raskas. Das Manöver war ziemlich ambitioniert, sagen wir mal. Ich habe Kommentare gelesen, die gesagt haben, ja, hätte Calderon nicht reingezogen, dann wäre halt nichts passiert. Aber ja, sie ist halt vorne, sie hatte das Recht.
In dem Fall hatte sie das Recht. Ja. Im zweiten Rennen hat sie das Recht ja ein bisschen vergolten, aber da kommen wir gleich noch zu. Hin zu diesem Moment eigentlich, da sah ja alles recht geordnet aus im Feld. Und plötzlich gab es dann diese Pause und diese Situation, dass ja sowohl Calderon als auch Schumacher wieder ins Rennen gehen konnten, weil sie ja beim Moment des Abbruchs auf der Strecke waren und die Autos weiter fahrtüchtig waren. Aber dieser Bruch, den hat man dann schon gemerkt in diesem Rennen. Ne? Das zweite Rennen, das war, ich fand ja auch tatsächlich ein Stück weit komplett anders.
Ja, okay, aber beim ersten Rennen muss man sagen, das war ja ein komplettes Desaster, was er ja die Rennleitung gemacht hat. Ja. Ich weiß nicht, ob das die meisten von euch mitbekommen haben, aber da wurden ja viele Piloten dann eine Runde zurückgesetzt einfach. Einfach, weil die Rennleitung so richtig Bockmist gebaut hat. Es war ein Abbruch, klar, für die Szene in der Raskas. Und dann haben sie alle Piloten in die Boxengasse geschoben, wie das halt beim Abbruch so ist. Und dann haben sie aber nicht die Reihenfolge, wie sie auf der Strecke waren, genommen, sondern sie haben die Rennreihenfolge hergestellt und quasi den ersten ganz vorgesetzt. Und dadurch sind die aber an denen vorbeigekommen, die quasi hinter Schumacher und Calderon waren, die noch nicht wieder eine Runde um den Kurs gekommen sind. Und das hat so richtig Konfusion geführt. Und da wusste dann die Rennleitung auch nicht mal, wie sie das aufdröseln sollte. Also das ging gar nicht, was die gemacht haben dort.
Ja, deswegen haben wir jetzt den Fall, dass quasi alle ab Platz 5 keine Chance mehr hatten, überhaupt noch ins Rennen zu rutschen. Ne? Also die waren komplett außen vor, weil diese Runde konnten sie nie mehr aufholen.
Ich frag mal sich, was die dort geritten hat. Und ich saß dann auf der Couch irgendwann nachts, abends, so 22:30. Und dann kam erst die Entscheidung, was sie überhaupt machen. Also so lange hat es gedauert, um das aufzudröseln. Und die Entscheidung war ja dann so quasi fast im Wortlaut, oh, wir haben Mist gebaut, das sehen wir ein. Aber wir wissen nicht, wie wir es lösen können. Deswegen lassen wir das Ergebnis jetzt einfach so. Also sowas habe ich auch noch nicht erlebt.
Ja, viele hatten auch leider ein unglückliches Rennen. Dann trotz alledem Callum Illett ja direkt mal von Anfang an weg. Ne? Stand ja vor Mick Schumacher, der sich auf Platz 4 qualifiziert hat. Da müssen wir auch noch drüber sprechen, Norman. Dieser Start von Mick Schumacher im ersten Rennen. Ne? Da gibt ihm Callum Illett auch noch die Chance, freie Bahn zu haben. Und dann wirkt er ab.
Ja, es war erstmals ziemlich bitter für den Callum Eilert, dass er von Startplatz 2 stehen geblieben ist. Das willst du gerade in Monaco nicht, aber sehr, sehr bitter. Und für Schumacher, ja, Chance gehabt auf ein gutes Ergebnis und dann, ja, ein Start total verhauen einfach. Und dadurch kam er dann halt auch ins Mittelfeld und dadurch ist dann das in der Raskas auch passiert.
Auf Platz 1 im ersten Rennen Nick de Vries, auf Platz 2 gewertet, zuerst Luca Giotto, dann auf Platz 3 Nobuharu Matsushita. Das hat sich alles geändert, weil Luca Giotto disqualifiziert worden ist. Warum eigentlich, für die sie mitbekommen haben?
Da war irgendein Bauteil zu dick. Das hat mir den Maßen nicht gepasst. Ich glaube, irgendwas am Lenkrad war, so wie ich das mitbekommen habe. Habe ich jetzt aber auch nicht mehr genau im Kopf. Ich glaube, Steak Rack hieß es oder sowas.
Ja, auf jeden Fall ein technisches Beiwerk, was nicht funktioniert oder was so nicht den Regularien entsprochen hat. Das heißt, einfach komplett disqualifiziert worden und dementsprechend auch für das zweite Rennen im Grid nach hinten versetzt worden. Auf Platz 18 musste er starten. Und das zweite Rennen war sehr dominant von Antoine Hubert. Der ist von 1 gestartet auf 1 reingekommen und muss man sagen, hat das Rennen, auch wenn er Druck bekommen hat von Louis de Letras, ordentlich gefahren, dominiert, vielleicht nicht, aber kontrolliert, Norman.
Ja, du sagst dominant, ich sag, der Abstand war 59.000 Sekunden im Ziel. Das war wirklich ein Fotofinish eigentlich fast. Also ähnlich wie Hamilton, hat halt vorne aufgehalten. Was heißt aufgehalten? Er war halt einfach auf der Strecke vorne und hat den hinter sich nicht vorbeigelassen in der Letras. Und dann kam es irgendwann halt zu einem so engen Finish, dass die ersten drei Fahrer innerhalb von einer Sekunde lagen. Ja. Aber man muss auch sagen, dass das zweite Rennen auch noch von dem ersten Rennen beeinflusst worden war.
Warum?
Durch diese Unterbrechung. Dort durften alle die Reifen wechseln, egal ob sie schon in der Box waren oder nicht. Und die Führenden hatten Angst, dass die von hinten, die schon einen Boxenstopp hatten, auf ihren frischeren Reifen gut mithalten können. Und wenn sie dann selber den Boxenstopp einlegen, würden sie dann hinter denen rauskommen. Und die haben dann einfach ihren Reifensatz für Sonntag schon genommen und haben denen quasi das halbe Rennen lang mitgeschleppt. Und dadurch hatten sie dann am Sonntag keine frischen Reifen mehr. Also das gilt für die ganzen hier, De Vries, Kamara, Markelov. Und deswegen konnten die auch den Anschluss nicht halten an die ersten vier.
Das stimmt, denn auf den ersten drei Plätzen Hubert Delatraz und Guanyu, der zum ersten Mal aufs Podium gefahren ist. Dann Markelov auf 4, Boccolatti auf 5, Sete Camara und De Vries auf 6 und 7. Mick Schumacher auf Platz 11, ist das ganze Rennen überhaupt nicht gezeigt worden auf F1 TV. Ist nicht einmal vorgekommen, glaube ich. Was aber auch nicht schlimm ist, einfach ein Rennen gewesen. Fand ich ein bisschen hart, muss ich sagen. Ich glaube, Sport 1 ist es gewesen, die von einer Enttäuschung gesprochen haben im zweiten Rennen. Würde ich jetzt so im Sinne von Mick Schumacher nicht unterschreiben, dass das eine Enttäuschung war. Das war einfach ein Monaco-Rennen für ihn, wo er nicht durchgekommen ist und am Ende auch dem Startplatz geschuldet auf Platz 11 reingekommen ist, oder?
Sagen wir so, wenn er gezeigt worden wäre, dann wäre es wieder wegen irgendeiner Szene wie gegen Calderon. Hätte er nichts machen können mehr. Es ist Monaco und da geht einfach im gleichen Material nicht viel nach vorne.
Tatiana Calderon, im zweiten Rennen hat sie ihren Moment bekommen in der Mirabeau. Da hat sie es ein bisschen sehr gut gemeint mit dem Überholmanöver gegen, ich glaube, Luca Giotto war es. Anfängerfehler sozusagen und daraus kann sie lernen, weil der Oliver Fendler, der jetzt auf F1 TV den deutschen Kommentar für die Formel 2 macht, ist ja sehr hart mit ihr gewesen.
Giotto hatte es probiert, kurz vor der Löwshaarnadel, also in der Kurve davor, Massenet ist es, glaube ich, und Calderon hat halt reingezogen, würde ich nicht sagen. Sie hat etwas Platz gelassen, aber nicht genug. Und dadurch kam es zur Kollision und sie ist dann halt gestrandet.
Ja.
Passiert.
Eben.
Ich würde jetzt nicht sie an den Pranger stellen dafür.
Eben, würde ich nämlich auch sagen. Das passiert, das ist doof gelaufen für sie. Doof gelaufen auch für die Streckenposten, als sie Giuliano Alesi rausschieben wollten. Das war auch noch so eine Geschichte. Die Streckenposten in Monaco haben wir ja auch in der regulären Sendung gerade drüber gesprochen. Die hatten irgendwie ein ganz lebensmüdes Wochenende erwischt, denn anstatt Alesi links in den Notausgang zu schieben am Schwimmbad, haben sie ihn über die Strecke geschoben. Ja, also das habe ich so auch noch nicht gesehen.
Also es war gefährlich ohne Ende.
Ja.
Warum die dort nicht das virtuelle Safety Car rausgeschickt haben, gerade am Ende vom Tunnel, dort wo eigentlich die größten Unfälle passieren, dass sie das auf die andere Streckenseite schieben, okay, es war der kürzeste Weg, finde ich. Aber man hätte einfach das Rennen neutralisieren müssen. Und die Streckenposten, hat ja immer einer geguckt, ob da noch einer kommt und dann kam tatsächlich noch einer und die haben alle so fast verwundert gewirkt. Also keine Sternstunde.
Ich fand, also eigentlich muss man ja sagen, ja, es ist der kürzeste Weg, aber es ist der sinnloseste Weg, weil sie könnten quasi in diesem Quadrat bleiben, ihn einfach links rausschieben, würden dann gar nicht erst wieder auf die Strecke gehen müssen. Und dann gab es ja diesen Moment, wo sie ihn vorgeschoben haben schon ein Stück und gerade so wieder zurückgeschoben haben oder zurückgezogen haben, als die Autos kamen. Es hätte auch noch einen schweren Unfall geben können, also unabhängig von den Menschen. Aber dass dann Alesi da im Auto sitzend quasi noch warten konnte.
Wie gesagt, ich hätte einfach gewartet, hätte das virtuelle Safety Car rausgeholt. Dann hätten die Fahrer langsam machen müssen und ich hätte denen wirklich auch einfach diese 2 Meter über die Strecke geschoben. Aber gut, so können dann halt die Ansichten unterschiedlich sein.
Das nächste Rennen für die Formel 2 dann in Le Castellet Ende Juni, am 21. bis 23. Juni. Wer muss in Le Castellet deiner Meinung nach wieder ein bisschen zulegen?
Mahavira Gunatan, oder? Findest du auch?
Ja, da habe ich mir ernsthafte Gedanken gemacht, ob der überhaupt in dieser Rennserie fahren sollte.
War das super. Nee, ich habe tatsächlich auch viele Kommentare über ihn gesehen, dass sie ihm die Lizenz entziehen sollten und alles. Es war schon wirklich ein sehr kurioser Auftritt in Monaco.
Ganz böse, er wirkte manchmal wie so ein hektischer indischer Taxifahrer.
Ja. Hast du gesehen, wenn jemand ihn überholen wollte und hinter ihm war, die sind teilweise Schlangenlinien gefahren einfach.
Ja.
Weil er so langsam war. Und lustig fand ich ja auch, als er überrundet werden sollte in der Schikane, ich glaube es war von Boschum, er hat einfach die Schikane abgekürzt und ihn so überrundet.
Ja, und er hat auch keine Strafe zum Glück dafür bekommen. Ne?
Böse Zungen würden ja sagen, lieber 5 Sekunden Strafe als noch eine Runde hinter
Ragunatan. der muss.
Und wie er in der ersten Kurve des zweiten Rennens da einfach die erste Kurve abgekürzt hat, wie PlayStation, und dann einfach die Leute nicht wieder vorbeigelassen hat. Das war wirklich witzig. Deswegen war, glaube ich, auch so Frau Schumacher so im Bereich von Platz 11 oder so.
Er hat ja dann auch seine Strafen bekommen. Aber Spaß beiseite. Von wem möchtest du in Le Castellet wieder mehr sehen? Wer hat dich so ein bisschen auch vielleicht hängen lassen in Monaco?
Wer mich hängen lässt? Latifi auf jeden Fall. Der hat ein richtig schlechtes Wochenende.
Ja.
Der kann von Glück reden, dass er seine Führung noch behalten hat in der Gesamtwertung. Von ihm muss auf jeden Fall wieder mehr kommen. Es war gar nichts. Das Rennen 1 war voller Fehler, voller dummer Fehler auch, die ich eigentlich von einem Mann mit seiner Erfahrung nicht erwartet hätte.
Ja.
Von ihm muss wieder mehr kommen.
Vor allem, weil es ja immer wieder auch die Gerüchte gibt, dass er vielleicht nächstes Jahr im Williams Formel 1 Cockpit sitzen soll. Ne? Papa Latifi ja auch irgendwo bei Williams mit drin steckend, muss er sich, glaube ich, auch ein bisschen wieder fangen. Und Le Castellet kann natürlich eine Strecke sein, wo Nicolas Latifi natürlich auch wieder sich beweisen kann. Norman, vielen Dank für den Ausritt in die Formel 2. Hat mir wie immer sehr viel Spaß gemacht. Und wir machen jetzt eine kurze Pause und kommen dann gleich wieder mit André Wiegold. Dann zur Formel E, Indy 500, NASCAR, Coca-Cola 600. Hier bei Starting Grid auf meinsportpodcast.de. Bleibt dran.
Einzigartige Augenblicke. Einmalige Momente.
Aus dem Hintergrund müsste ran schießen.
Unvergessene Emotionen. Andreas Thies präsentiert das Spiel meines Lebens. Höre jetzt alle Geschichten auf meinsportpodcast.de. Triple Double, der NBA Talk mit dem Basketball-Experten Felix Amrain. Jede Woche neu auf meinsportpodcast.de.
Willkommen zurück bei Starting Grid hier auf meinsportpodcast.de. Die kleine Exkursion zu anderen Rennserien. Und wir kommen jetzt zu André. Und der war nämlich für das Motorsport Network in Berlin beim Formel E-Rennen. Da war ja auch jede Menge los, André. Ne? Also gute Zuschauerzuspruch trotz DFB-Pokalfinale.
Absolut, aber vielleicht sogar ein bisschen wegen des DFB-Pokalfinales. Ich kann mir sogar vorstellen, dass vielleicht die ein oder anderen Fußballfans vorher noch zur Formel E gegangen sind und danach erst ins Stadion, weil das überkreuzte sich ja auch nicht. Und wir hatten, ich glaube, ich habe es irgendwo in der Presse gelesen, bei anderen Seiten so um die 30.000 Zuschauer da vor Ort. Und die Tribünen waren randvoll. Also das sah schon beeindruckend aus.
Es gab ja auch jede Menge drumherum in diesem Jahr. Nico Rosberg hatte sein Green Tech Festival auch veranstaltet. Hast du da auch mal vorbeigeschaut?
Ich hatte Zeit dafür, da mal reinzugehen in diese großen Hallen und das war schon ziemlich interessant. Also da gab es verschiedene Elektroautos, Flugtaxis, nachhaltige Kleidung, eine riesige große Bühne, wo dann verschiedene Panels abgehalten worden sind. Also das war insgesamt schon ziemlich aufwendig, hatte ich das Gefühl. Da wurde wirklich viel Aufwand betrieben. Und wenn man sich das alles genau hätte angucken wollen, hätte man schon, glaube ich, so 1-2 Stunden einplanen müssen, inklusive dann das E-Village auch noch von der Formel E, wenn man da alle Attraktionen aneinandergereiht hätte, das hat schon viel Zeit in Anspruch genommen, wenn man sich das angeschaut hat.
Wo siehst du den Standort Berlin für die Formel E im Vergleich zu anderen Standorten, die so im Rennkalender sind?
Ich mache es mal so, ich nehme mal die Worte von Lucas Di Grassi, der ja gewonnen hat. Der hat es eigentlich so gesagt, wir haben zwei verschiedene Arten von Strecken in der Formel E. Einmal die, die wirklich in der Stadt sind und einmal die ein bisschen außerhalb sind, wie zum Beispiel Mexiko, Marrakesch und Berlin hat er da in einem Satz erwähnt. Und er sagte, daraus einen guten Mix zu machen aus Strecken, die wirklich genau in der Innenstadt sind und Strecken, die dann so ein bisschen diesen semi-permanenten Charakter einer echten Rennstrecke haben, also echt in Anführungszeichen, dass das ein guter Mix für die Formel E ist. Und ich fand das in Berlin eigentlich auch ganz cool. Das war mein allererstes Formel E-Rennen, das muss ich auch klipp und klar sagen, dass ich live vor Ort gesehen habe. Und es hat wirklich viel Spaß gemacht, das live vor Ort zu sehen. Es war alles sehr zentral, man konnte alles fußläufig sehr gut erreichen. Es gab nirgendwo große Wartezeiten, es lief alles super rund, es war top organisiert, es war super sauber alles vor Ort und dementsprechend, ja, Daumen nach oben, also es hat wirklich viel Spaß gemacht.
Wie war das Gefühl für dich, erste Mal Formel E live an der Strecke, erzähl mal.
Ja, also ich fange mal mit der ersten wichtigen Frage an, ob mir der Sound gefehlt hat, weil das ist das, was am meisten rangekommen ist an mich, diese Frage. Und ich muss sagen, ja, absolut. Also es war ziemlich befremdlich, auf die Strecke zu kommen und dann sieht man da Autos mit bis zu 200 km/h umfahren und man hört eigentlich nur ein leises Fiepen und diese Abrollgeräusche. Es hat sich angehört wie ein Flugzeug weit oben im Himmel. Aber ich muss sagen, wenn man sich ein bisschen daran gewöhnt hat, so nach den ersten 10, 15 Minuten im freien Training, irgendwann war es mir fast egal, dass ich diesen Sound nicht gehört habe. Und ich habe mir einfach die Autos angeschaut, wie die fahren, wo waren die richtigen Linien, welche verschiedenen Ansätze gab es für die Kurven und so weiter. Und habe dann versucht, verschiedene Streckenteile mir auch anzuschauen. Und letztendlich war es trotzdem unterhaltsam, auch wenn der Sound gefehlt hat. Also Sound fehlt, ja, aber ich muss sagen, das schadet jetzt nicht dem gesamten Erlebnis.
Wie findest du das mit der Geschwindigkeit? Also bei vielen war es ja immer so, wenn ein Formel-1-Auto, gerade die, die noch richtig laut waren, schnell an einem vorbeigezogen sind, dass man dann so richtig die Geschwindigkeit bemerkt hat. Hast du das Gefühl gehabt, dass die Autos trotz 200 plus km/h langsamer wirkten auf dich?
Von der Tribüne aus und an den, sag ich mal, offiziellen Zuschauerstellen aus, definitiv ja. Da wirkt es schon ein bisschen langsamer, weil irgendwie so die Brachialität fehlte. Mhm. Ich hatte aber das Glück durch den Medienausweis natürlich, dass ich mich auch an andere Stellen stellen durfte. Und da war ich auf der Gegengeraden, da wo sie sehr schnell waren, relativ nah am Zaun. Und da muss ich sagen, da kam das Geschwindigkeitsgefühl trotzdem sehr, sehr gut rüber.
Dann auch mal eine Frage für dich als Medienschaffender. Hast ja auch schon viele Medienbereiche sozusagen erlebt in vielen verschiedenen Rennserien. Wie ist da die Formel E zu Journalisten?
Ich muss sagen, ich war noch nicht bei so vielen großen Events von höheren, größeren Serien. Ich war jetzt einmal bei NASCAR in Amerika. Das ist aber eine komplett andere Welt, die kann man mit Europa überhaupt nicht vergleichen. Mhm. Aber ich habe mich da mit einem Kollegen ausgetauscht und der sagte, es wäre so auf dem Level von der DTM. Also Okay. Ich kam an alle Fahrer ran. Ich konnte mit jedem sprechen. Die waren alle sehr, sehr offen und locker, auch in den Interviews und so weiter und so fort. Man musste aber schon schauen, dass man dann immer diese offiziellen Wege geht, wenn die Fahrer wirklich dann auch zur Verfügung gestellt werden, dass man dann mit denen spricht. Ansonsten war es relativ schwierig, doch an die Leute ranzukommen. Aber insgesamt sehr gut organisiert alles. Im Media Center lief alles perfekt. Die Informationen kamen sehr, sehr schnell und flüssig rein. Also das war alles top organisiert. Also Daumen nach oben auch da.
Wie gefällt dir persönlich dieser Modus in der Formel E, alles an einem Tag, alles sehr, sehr gebündelt zu haben und auch dieser Qualifikationsmodus, der für viele ja so ein bisschen befremdlich ist, dass du diese verschiedenen Gruppen hast und dann nochmal die Super Pole hast? Also wie gefällt dir dieser Formel E-Modus, auch wenn du dann an der Strecke bist?
Ja, also das Schöne ist ja, dass dadurch relativ wenig Pausen sind. Die Formel E hat ja das große Problem, dass es eigentlich auf der Strecke kaum ein Rahmenprogramm gibt. Es gibt ja noch diese Jaguar I-Pace E-Trophy und das war's dann. Mehr passiert auf der Strecke nicht. Und das ist natürlich im Vergleich zu anderen Rennserien ziemlich wenig. Und dadurch, dass man dann an einem Tag alles so ein bisschen zusammenstaut, dass das alles auf einmal kommt, das kompensiert natürlich dieses Problem, dass auf der Strecke sonst viel zu wenig los wäre. Und das Qualifying-System mit den Gruppen ist interessant. Dadurch wird ja in der Meisterschaft auch viel durchgemixt, weil eben die schnelleren Piloten immer in der ersten und der vermeintlich schlechteren Gruppe fahren, dass da die schlechteren Zeiten gefahren werden. Und ja, Super Pole, dieses Shootout, das kennt man ja dann doch schon aus verschiedenen Serien noch. Aber insgesamt fand ich es eigentlich ganz cool, weil dadurch das Qualifying auch ein bisschen länger dauert, weil nicht nur eine Gruppe gefahren ist, sondern mehrere. Man kann die Autos sehen, man sieht die Fahrer, man hat, wie gesagt, Programm auf der Strecke und das Ganze bringt viel Spannung rein. Dadurch aber, dass am Ende in der Super Pole nochmal gekämpft wird um die Pole Position, da wirklich dann jedes Tausendstel zählt. Also das bringt schon so einen Spannungsbogen rein, der wirklich ziemlich, ziemlich cool ist.
Aus Sportliche geschaut gab es natürlich in der Qualifikation erstmal direkt eine Enttäuschung für André Lotterer, ne? Also ja. Das hat, glaube ich, jeden, also auch deutschen Formel-E-Fan, der ja auch darauf gehofft hat, dass vielleicht ein Heimsieg möglich wäre und André Lotterer ja auch wirklich gut dabei ist in der Gesamtwertung. Das war schon eine bittere Pille, die er da schlucken musste.
Ja, er hat da in seiner ersten Runde Gas rausnehmen müssen, um eine vernünftige Abstand auf dem Vordermann zu haben. Ja, dann wollte er über die Linie fahren und ich glaube, es waren 2 oder 3 Sekunden, bevor er über die Linie gefahren ist, wurde auf Rot geschaltet, weil diese Gruppenqualifying sehr kurz sind und er hat es nicht geschafft, noch eine zweite, also die schnelle Runde zu fahren und dementsprechend ja von ganz hinten gestartet. Das war natürlich Dramatik pur für die Meisterschaft, weil er nur einen Punkt hinter dem Meisterschaftsführenden, ja, und das ist jetzt natürlich ein Rückschlag, aber er hat jetzt noch 3 Rennen Zeit, in der Formel E kann viel passieren, das haben wir in der gesamten Saison gesehen und dementsprechend, ja, mal gucken, ob er sie nochmal zurückschlagen kann.
Aus Sicht der anderen Fahrer in der Qualifikation, deutschen Fahrer Maximilian Günther auf Platz 15, Pascal Wehrlein, ja, nur auf Platz 10, muss man ja irgendwie ein Stück weit auch sagen, und Daniel Abt auf Platz 6, hattest du dann zum Rennen hin das Gefühl, da geht noch was in Sachen Heimsieg oder war das für dich relativ klar, da müssen sich die deutschen Fans, glaube ich, diesmal so ein bisschen in Enttäuschung wiegen?
Also ich habe meine Hoffnung in Daniel abgesteckt, wenn ich ehrlich bin. Der ist nach dem Start relativ gut nach vorne gekommen. Ich glaube, er war zeitweise auf Platz 4 unterwegs, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ja. Und ja, es sah so aus, aber zumindest ein Podium holen könnte. Also da war das Auto gut genug, er war auch gut in Form, das hat man gesehen. Und ja, dann, ich habe auch mit ihm im Nachhinein gesprochen, warum es dann wieder auf Platz 6 zurückging. Er sagte, er hat einen kleinen Schlag bekommen mit einem kleinen Unfall mit Stoffel Van Dorn. Da hat er dann eine krumme Lenkung gehabt. Und er hat dieses Problem mit dem Attack-Mode gehabt, dass er den nicht richtig einsetzen konnte. Er war in der Gruppe eingeschlossen und musste reagieren. Die Hinterleute haben dann Alex Lynn-Vars und Antonio Felix da Costa, die haben dann den Attack-Mode aktiviert. Und er musste in der nächsten Runde dann darauf reagieren und hat dadurch Position verloren. Und dieses Zusammenspiel aus diesem diesen kleinen Crash mit Stoffel Van Dorn und diesem Attack-Mode-Strategieproblem, das hat dann verhindert, dass Daniel Abt letztendlich doch aufs Podium fahren konnte.
Ja, das Rennen gewonnen hat am Ende Lucas Di Grassi. Immerhin einer aus dem Audi e-tron Team Abt, der das Ganze dann für sich entscheiden konnte. Audi hat ja auch sehr viel aufgefahren, auch Schaeffler hat sehr viel aufgefahren, deswegen natürlich für die wunderbar gewesen. Sebastian Buemi auf Platz 2, Jean-Éric Vergne auf Platz 3. Und dann auf Platz 4 Antonio Felix da Costa im BMW Iandretti Autosport und Stoffel Van Dorn auf Platz 5 vor Daniel Abt dann auf Platz 6. Ein erwartbares Ergebnis am Ende des Tages für dich, weil das Rennen dementsprechend gelaufen ist?
Also eigentlich schon. Di Grassi ist in der Formel E immer für einen Sieg gut und er hat es ja wirklich in einer sehr, sehr dominanten Art und Weise gemacht. Die Aufholjagd von Vergne, der ist ja auch von relativ weit hinten gestartet. Das war schon beeindruckend, wie er da durchs Feld geflügt ist. Und das ist eigentlich auch das, was die Formel E meiner Meinung nach in diesem Jahr ausmacht. Man kann mit Ellenbogen ein bisschen dran vorbeigehen, man kann ein bisschen schubsen, man kann wirklich auch überholen. Und das hat Vergne in Berlin ziemlich gut gezeigt und damit dann auch verdient das Podium geholt. Aber letztendlich, die Reihung, die hat eigentlich das widergespiegelt, was im freien Training und im Qualifying zu sehen war in Berlin.
Warum kommt Sebastian Buemi so schwer in diese Saison, die ja schon bald quasi wieder vorbei ist?
Das ist eine gute Frage. Wenn ich die beantworten könnte, dann würde ich ihm, glaube ich, den Tipp geben können und dann würde er vielleicht wieder besser fahren. Aber ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich kann es nicht ausmachen. Also an Nissan wird es nicht liegen. Ich kann keinen direkten Punkt ausmachen, muss ich ganz ehrlich sein. Weil ich glaube, dann würde ich mich das Problem lösen.
Wenn ich mir einhaken darf, Nissan hat ein starkes Auto im Qualifying. Das sieht man. Die haben viele Poles geholt, die meisten von allen, und sind dort immer sehr stark. Aber sie fallen einfach im Rennen ziemlich weit zurück. Das hat der Buemi auch auf der Pressekonferenz nach dem Rennen ein bisschen angesprochen, so dass sich die Gegner, da haben sich die Rivalen ein bisschen aufgeregt über sein, dass das Auto im Qualifying so gut ist. Und dann hat er gemeint, die heulen alle immer noch rum, weil das Auto so gut ist im Qualifying, aber sie sollen mal gucken, im Rennen ist es halt nicht gut.
Absolut, stimmt. Das war eine ziemlich lustige Situation auf der Pressekonferenz. Stimmt.
Ja, auch eine sehr ehrliche Situation auch, ne?
Das ist ja, Buemi ist bekannt für klare Worte, oder?
Ja. Buemi sucht auch heute noch den Verantwortlichen für den Unfall in Montreal damals oder in Kanada, wo auch immer das war. Wir schauen natürlich nochmal wieder auf die deutschen Fahrer. Muss natürlich sein. Pascal Wehrlein auf 10, Maximilian Günther auf Platz 14. André, enttäuschend oder das Maximum, was drin war?
Also bei Pascal Wehrlein, es ist immer so ein bisschen schwierig, weil das Qualifying ist sehr wichtig und er hat letztendlich einen Punkt geholt und dementsprechend alles in Ordnung. Er hat zumindest was mitgenommen aus Deutschland. Aus deutscher Sicht hofft man natürlich immer, dass die Fahrer weiter nach vorne kommen, aber manchmal ist vielleicht auch ein Punkt, vielleicht nur zwei Punkte und so weiter, das Maximum, was man rausholen konnte. Ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, das passte so von der Leistungsdichte, die gerade in diesem Rennen vorgeherrscht hat. Das war Platz 10 für Pascal Wehrlein, mehr war nicht drin. Ja, und alles dahinter ist natürlich immer schade, aber irgendeiner muss nun mal auch die hinteren Plätze machen und kann man nicht immer, nicht jeder kann Erster werden und ja, aber es hat eigentlich das Kräfteverhältnis in Berlin ziemlich gut widergespiegelt, wie ich fand.
Okay, dann lassen wir die Formel E hinter uns. Das nächste Rennen der Formel E dann, am 21.06. oder 22.06. in Bern in der Schweiz, da dann das Debüt für die Formel E dort. Das wird sicherlich auch noch eine ganz feine Sache. Bern ja eine wunderschöne Stadt und wenn da dann die Formel E-Boliden durchknallen, das wird sicher richtig, richtig gut. Richtig, richtig gut war auch am Wochenende natürlich der Ausklang, André, und zwar mit US-Motorsport, Indy 500 und Coca-Cola 600 bei den NASCARs. Bei den Indy 500, da ging es richtig, richtig eng zu und am Ende konnte sich Simon Pagenaud durchsetzen gegen Alexander Rossi.
Ja, das war ein wirklich tolles Indy 500. Eigentlich jedes Jahr ein absolutes Motorsport-Highlight. Also jeder, der das Indy 500, weil es ein Ovalrennen vielleicht noch nie gesehen hat, der muss es sich einfach mal anschauen. wenn Formelautos mit 375 Spitze in Millisekunden Abstand diese Kämpfe da machen, das ist einfach nur Wahnsinn. Das sind tolle Bilder, die man da jedes Mal sieht. Ja, und Simon Pagenaud und Alexander Rossi, die haben sich ja wirklich in den letzten Runden richtig, richtig gegeben. Da gab es ja mehrere Führungswechsel und letztendlich hat Simon Pagenaud, der das Rennen doch dominiert hat, in meinen Augen, dann zurecht gewonnen und für Penske dann den Sieg eingefahren.
Hattest du das Gefühl, dass nachdem sich Fernando Alonso ja nicht qualifizieren konnte, die Aufmerksamkeit in Deutschland für das Indy 500 extrem zurückgegangen ist vorweg?
Ich glaube nicht. Also ich glaube, dieser Mythos Indy 500, der funktioniert auch ohne einen Fernando Alonso. Man sieht es ja auch, die Übertragungen waren früher mal im Free TV und es gibt immer wieder auch eine deutsche Übertragung jetzt mit deutschen Kommentatoren. Das zeigt ja eigentlich, dass das Interesse da sein muss. Und ich glaube, dass ein Fernando Alonso mit Sicherheit den einen oder anderen noch bewegt hätte, dazu zu schauen. Aber das Indy 500 mit dem Mythos, dass es einfach mit sich trägt, das funktioniert auch ohne einen ehemaligen Formel-1-Weltmeister. Also ich habe schon das Gefühl, dass das Indy 500 für sich alleine steht und dementsprechend auch viele wirklich dieses Rennen noch verfolgen.
Wer hat sonst für dich noch eine starke Leistung gezeigt beim Indy 500?
Da muss ich sagen, Takuma Sato, der war lange irgendwo im Mittelfeld, in meinem Top-10-Bereich und gegen Ende war er plötzlich da und hat zumindest ansatzweise um den Sieg mitgekämpft. Er war auf einmal da, keiner wusste eigentlich, woher er wirklich kam und ja, dann war er auch plötzlich auf Platz 3. Also Takuma Sato war für mich so plötzlich die Überraschung, weil ich habe den das ganze Rennen über nicht so auf dem Schirm gehabt, dass er letztendlich wirklich in die Top 5 fahren wird.
Unser aller Freund Marcus Ericsson hat auch noch einen kleinen Erfolg für sich verbuchen können. Ich glaube, irgendwie so einen Pitstop-Award hat er bekommen. Irgendwie fastest Pitstop. Ne? Also für die, die das interessiert, auch er ist nicht ganz ohne Erfolg rausgegangen. Aber Platz 23 für ihn. Da dann das Maximum, was einer wie Marcus Ericsson beim Indy 500 leisten kann, André?
Das ist die große Frage. Das ist beim Ovalrennsport immer so eine Sache. Ich komme ja eher aus dem NASCAR-Bereich und da merkt man einfach, dass Europäer sich auf dem Oval generell sehr, sehr schwer tun, wenn sie nicht diese typische Ausbildung in Amerika gemacht haben oder schon eine lange Zeit in der Indycar-Serie fahren. Es sind nur 4 Kurven, das hört sich immer ziemlich einfach an, aber gerade auf dem Oval ist jedes Tausendstel enorm wichtig. Und wenn man dieses Tausendstel nicht hat, weil man eben nicht weiß, wie man auf dem Oval das Maximum rausholt, dann wird man eben bis auf Platz 23 zurückgespult. Und ich denke, deswegen ist es schon eine vernünftige Leistung, das Rennen vernünftig beendet zu haben. Das ist ja beim Indy 500 auch immer erstmal eine wichtige Sache, überhaupt ins Ziel zu kommen. Und sich daran gewöhnt zu haben, im Oval zu fahren. Also deswegen bin ich da absolut nicht negativ eingestellt, dass er jetzt im hinteren Mittelfeld ins Ziel gekommen ist. Gerade für jemanden, der Ovalrennsport noch nicht so oft betrieben hat und eben nicht diese Ausbildung hat, die viele andere amerikanische Fahrer haben, finde ich das vollkommen in Ordnung.
Und dann blicken wir natürlich auf dein Steckenpferd, NASCAR, Charlotte, Coca-Cola 600 und da muss man sagen, Penske, kein Doppelsieg aus Indianapolis und Charlotte dieses Jahr.
Nein, Martin Truex Jr. hat das Rennen gewonnen, es war ein ziemlich langes Rennen, also es sind 600 Meilen, es ist das längste Rennen im NASCAR-Kalender, aber wir hatten, ich meine 14 oder 16 Unterbrechungen durch Unfälle, Reifenschäden und es zog sich ziemlich, ziemlich lange. Und eigentlich hatte ich Martin Truex Jr. am Anfang schon abgeschrieben, weil der hat einer der ersten Cautions ausgelöst, als er mit dem Reifenschaden die Mauer touchiert hat. Und so ein Reifenschaden, von dem erholt man sich eigentlich nicht so schnell, weil bei dem kleinen Einschlag geht immer irgendwas kaputt. Ob es jetzt die Karosserie ist, aerodynamisch, ob es irgendwelche Achsteile sind, irgendwas ist da. Aber trotzdem hat Martin Truex Jr. es geschafft, mit seiner Crew zusammen über das Rennen das Auto weiterzuentwickeln und letztendlich dann in der Nacht unter Sternenhimmel dann den Sieg einzufahren. Das war für mich schon eine kleine Überraschung, weil, wie gesagt, nach einem Mauerkontakt noch so zurückzukommen, das ist auf dem 1,5-Meilen-Oval schon eine Leistung.
Worauf kam es da für dich drauf an? Was musste Martin Truex Jr. da alles leisten, damit das noch funktionieren konnte?
Also in Charlotte ist meiner Meinung nach erst einmal die Boxencrew gefragt. Es darf an der Box keine Fehler geben. Wenn man einen Boxenstopp versaut, dann hat man wegen der schlechten Track Position in Charlotte ein riesiges Problem. Gerade in den letzten 100 Runden, in der letzten Stage, ist es ganz, ganz wichtig, dass alles on point funktioniert. Und da hat die Boxencrew bei Martin Truex Jr. alles in Ordnung gemacht. Das waren solide Boxenstopps, das passte alles. Da lief alles perfekt. Und dementsprechend haben sie ihm die Möglichkeit gegeben, die richtige Track Position zu haben. Und das ist dann der zweite Punkt. Track Position ist auf dem 1,5-Meilen-Oval, gerade mit dem neuen Motoren- und Aerodynamikpaket in dieser Saison, extrem wichtig, gerade in der Endphase da zu sein, wo man auch attackieren kann. Es ist schwierig zu überholen und dementsprechend braucht man eine gute Position und auch um sich herum die richtigen Fahrer, mit denen man gut zusammenarbeiten kann, selbst auf dem 1,5-Meilen-Oval. Und Martin Truex Jr. hatte die guten Boxenstops, er hatte die gute Track-Position und am Ende das richtige Auto. Weil in Charlotte, muss man auch sagen, man fängt ja unter Sonne an, also es ist noch hell, und dann geht's in die Dunkelheit. Die komplette Strecke und die Autos verändern sich. Und da ist es ebenfalls wichtig, die richtige, das sagen die Amerikaner, diese Transition zu bekommen, dass die Autos vom Tag in die Nacht über richtig gut funktionieren. Und welches Team diese Entwicklung am besten macht, das steht meistens vorne. Und das hat bei Martin Truex Jr. bei Gibbs ziemlich gut funktioniert und deswegen der Sieg.
Auf Platz 2 dann Joey Logano, auf Platz 3 Kyle Busch. Gibt es für dich sonst noch einen Fahrer oder gibt es Fahrer innerhalb der Top 10 oder wo auch immer, wo du gesagt hast, das war eine richtig starke Leistung?
Absolut, da sehe ich Chris Buescher in der Startnummer 37, der für JTG Doherty fährt. Eigentlich eines der kleineren Teams, die vorne nicht mithalten können. Also Chris Buescher, wenn man sich die Ergebnisse anschaut, da wird man ihn wahrscheinlich immer so im Top 15, das wird schon schwierig, also eher so in dem Bereich Top 20, Top 25 sehen. Und jetzt ist er Sechster geworden. Auf Superspeedways können die Kleinen immer mal wieder mithalten, weil da diese Windschattenschlachten sind. Auf dem 1,5-Meilen-Oval haben diese kleinen Teams meistens einen Nachteil gegenüber den großen Teams. Und dass ein Chris Buescher jetzt so weit vorne mithält, das finde ich eine absolut grandiose Leistung für ihn. Das sind wichtige Punkte für Chris Buescher und dementsprechend Hut ab für Platz 6 für ihn.
Vielleicht noch als Abschlussfrage für die, die mit NASCAR, mit IndyCar so gar nichts anfangen können, mit Oval Racing nichts anfangen können. Vielleicht kannst du mal auch aus deiner Erfahrung als Kommentator für Motovision TV dem Hörer erklären, worauf muss ich achten, wenn ich so ein Rennen gucke, um das zu verstehen, was da passiert und wie das läuft.
Okay, ich versuche es mal, weil das könnte jetzt ausufern, aber ich versuche es mal sehr, sehr kurz zu machen.
Versuch's mal.
Ja, also erst einmal sind NASCAR und IndyCar-Rennen gerade auf dem Oval, das sind Langstreckenrennen. Das heißt, wir haben da nicht diesen Sprintrenncharakter, sondern es geht um eine langfristige Taktik im Rennen. Man wird in den ersten Runden aggressive Fahrweisen sehen, damit man sich einmal eine gute Track-Position holt und dann kriegt man einen Bauch, wie ständig im Langstreckenrennen, auch auf dem Rundkurs. Da wird dann viel taktiert und geschaut, dass das Auto für die Endphase vernünftig läuft. Beim Ovalrennsport gibt es nicht nur eine Linie, die Strecke verändert sich, die Autos verändern sich. Das heißt, zum Beispiel fährt man die ersten 30 Runden auf den Reifen eine sehr, sehr enge untere Linie. Danach fängt man an auszuweichen. Zum Beispiel die obere Linie direkt oben an der Mauer, die könnte dann, obwohl der Weg länger ist, schneller sein, weil man ja meist dieses progressive Banking hat und dadurch oben dann mit weniger Lenkeinschlag die Reifen schonen kann und auch dann schneller um die Kurven kommt, weil man einfach mehr Schwung auf die Gerade mitbringen kann. Das heißt, die Linienwahl ist sehr, sehr interessant und die Boxenstopp-Strategien. Im Gegensatz zu vielen anderen Serien werden ja teilweise nur zwei Reifen gewechselt, dass man zum Beispiel nur die beiden äußeren nimmt, weil die mehr Belastung haben als die inneren. Oder dass man nur zum Tanken reinkommt. Also das sind dann auch noch der zweite Aspekt neben der Linienwahl und der langfristigen Strategie, dass dann halt diese Boxenstopps sehr, sehr wichtig und interessant sind, wie die Teams diese aufbauen. Und jetzt kommt eigentlich das Tolle, finde ich, das Herz von NASCAR. NASCAR ist ein Kontaktsport. Das heißt, auf den Ovalen wird man immer wieder sehen, dass die Kämpfe ziemlich hart gefightet werden. Also die Fahrer, die lehnen sich an, die drücken, die müssen diese Autos irgendwie unter Kontrolle halten. Und dabei gehen sie auch mal gern über das Limit hinaus. Und wenn man sich das genau anschaut in dem NASCAR-Rennen, es gibt eigentlich keinen Fahrer, der nach einer bestimmten Anzahl von Runden noch eine richtige, perfekte Kontrolle über das Auto hat. Juan Pablo Montoya hat es irgendwann mal gesagt, IndyCar fahren, ist es ein optimales, perfektes Auto, über den Kurs zu fahren. In NASCAR-Fahren ist es so, man hat ein Auto, was man nie kontrollieren kann, was nie perfekt liegt, aber man muss das Beste rausholen. Und das, finde ich, sieht man gerade bei NASCAR, dass diese riesigen Schiffe, die da gefahren werden, mit dieser großen Power von den V8-Motoren, dass die erst einmal gebändigt werden müssen. Und der Fahrer, der das auch schafft, der ist meistens weiter vorne. Und da haben wir dann diese irren Saves, wenn sie dann schon im Slide durch die Kurve kommen und die Autos wieder fangen. Also das, finde ich, sind einfach geniale Bilder.
Okay, dann mach noch mal ein bisschen Werbung. Wo können wir NASCAR sehen?
Motovision TV in Deutschland. Also einfach mal auf der Website gucken. Da gibt es dann den TV-Sender-Button, Empfang-Button. Und da steht dann, wo man Motovision TV empfangen kann.
das nächste Rennen in Pocono.
Richtig, jetzt nächste Woche geht schon weiter.
Genau. Also, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für diese wunderbare Exkursion in die Welt des Motorsports hier bei Starting Grid, dem ja eigentlich Formel 1 Magazin auf meinsportpodcast.de. Aber ich finde, wie gesagt, wir müssen uns alle auch mal so ein bisschen über den Tellerrand bewegen. Aber ich glaube, das haben wir jetzt in diesem Fall ganz gut gemacht, das hier als sozusagen als einzelnen Take für euch zu halten. Und ihr könnt dann die reguläre Ausgabe natürlich hören. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Norman Fischer vom Motorsport Network Germany @MST. Norman MST. In welche Richtung ist es? Norman bei Twitter?
Genau, @NormanMST.
@NormanMST und André Wiegold, auch für Motorsport Network Germany, aber eben auch Kommentator beim Motorvision TV, dem German Home of NASCAR. Oder wie war das noch?
Genau.
Das ist euer? Ja, genau. Und bei Twitter @André240690. Wenn ihr ihm dort folgen wollt, seid ihr herzlich dazu eingeladen. Ich bedanke mich sehr bei euch beiden, dass ihr heute mitgemacht habt. Dankeschön.
Gerne wieder.
Gerne wieder.
Und wir machen jetzt Schluss, ja, so, wir machen jetzt einfach Schluss. Wir hören uns nächste Woche wieder zum großen Preis von Kanada, Formel 1, ist natürlich dann auch schon wieder Thema. Dann auch die große Verlosung des Buchs von Stefan Ehlen, ja, also wenn ihr die Grand Prix-Geschichten gewinnen wollt, dann müsst ihr nichts mehr tun, als mir eine Mail zu schreiben bis zum Freitag um 18 Uhr, 31.05., Freitag, 31.05., 18 Uhr, kevin.scheuren@meinsportpodcast.de, einfach mit dem Betreff Ehlen und als Inhalt der Mail eure Postadresse und dann seid ihr schon in der Verlosung dabei und das losen wir live, sozusagen live on tape, in der Ausgabe nächste Woche der Vorschau auf den großen Preis von Kanada aus. Ich bedanke mich fürs Zuhören, hoffe es hat euch gefallen, bisschen länger als sonst, aber ich glaube das Wochenende hat es auch hergegeben. Bis zur nächsten Ausgabe wünsche ich alles Gute, bleibt gesund und tschüss.
Die MSP-WG. Jeden Sonntag spricht unsere Redaktions-WG beim Feierabendtisch über alles, worüber man halt so spricht. Ob mit Sportbezug oder ohne. Und du kannst mitmachen. Sprich mit im Podcast oder beteilige dich über den Hashtag MSP-WG. Die MSP-WG auf meinsportpodcast.de. Starting Grid. Der Podcast rund um den teuersten Sport der Welt. Mit Interviews.
They have everything on paper required to win the World Championship.
Und Analysen.
Taktik und Ferrari klappt nicht immer gut.
Vor und nach jedem Grand Prix. Starting Grid. Die Formel 1 Show mit Kevin Scheuren und Ole Waschkau wird dir präsentiert von motorsporttotal.com und formel1.de. Keep racing. Auf meinsportpodcast.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.